Mein Name ist Manuel Gräf. Ich freue mich sehr, dass ich heute in dieser Predigtserie über den Sabbat in den dritten Morgen hineingehe. Bisher in dieser Serie haben wir uns mit der Geschichte auseinandergesetzt vom Sabbat und was es für eine Bedeutung hat für uns heute. Und dabei haben wir erkannt, dass der Grundgedanke vom Sabbat ist, dass wir innehalten, Ruhe finden und einen Abstand gewinnen von den Aktivitäten von unserem Alltag. Und das nicht einfach so, sondern um uns immer wieder bewusst neu auf Gott auszurichten. An seine Werke, an sein Wesen denken und ihn auch dazu einzuladen, den Rhythmus von unserem Leben neu zu justieren. Auch wenn das Gesetz vom Sabbat erfüllt worden ist durch Jesus, so hat es heute die Grundcharaktere, haben heute noch für uns eine Bedeutung. Gott legt es wie uns heute auch aufs Herz. Ihm geht es immer um den wirklichen Sinn von einem Gesetz. Und darum möchte ich mich heute Morgen, oder möchten wir uns alle miteinander damit beschäftigen, mit dem dritten Grundcharakter vom Sabbat. Nämlich der Einladung von uns an Gott, in unser Leben hineinzukommen und unseren Rhythmus vom Leben zu justieren oder zu verändern. Und wenn wir über so einen neuen Rhythmus, so einen Gottgewollten, am besten noch so einen Gottgewollten Lebensrhythmus redet, dann kommen wir nicht drum herum, uns mit unserem eigenen Lebensrhythmus, den wir jetzt schon haben, auseinanderzusetzen. Man kann nicht einfach von heute auf morgen sein ganzes Sein, alles, was einen ausmacht, einfach beiseite legen und sagen, jetzt ist das. Das heisst, wir müssen oder wir dürfen unseren Rhythmus, unser Sein kennenlernen und reflektieren. Der Karl Valentin war ein deutscher Philosoph und er hat einmal gesagt, und das finde ich einen coolen Satz, morgen gehe ich mich besuchen, hoffentlich bin ich zu Hause. Es ist sehr ähnlich wie das Zitat von Johannes Hartl, das ich vor 2 Wochen schon mal vorlesen durfte. Über das Leben von Benedikt von Nursia, das ist der Begründer des berühmten Benediktinerorden, über ihn in seiner Vita wird gesagt, und das finde ich so etwas Cooles, er war ein Mann, der in sich selber wohnte, weil er stets wachsam auf sich achtete und sich selbst immer unter den Augen des Schöpfers sah. Er wohnt bei sich selber, finde ich so eine faszinierende Aussage. Es ist nicht selbstverständlich, dass man bei sich selber wohnt. Das merkst du dann, wenn du die Frage stellst, wie geht es dir wirklich? Kannst du da echt darauf antworten? Kannst du sagen, was dich antreibt, was deine Motivation ist, wo du deine Prioritäten im Leben hast? Kannst du ausdrücken, wie deine Gefühlslage ist, was deine Bedürfnisse sind? Kannst du benennen, was deine Ziele, deine Kämpfe, deine Herausforderungen sind? Kennst du den Rhythmus von deinem Leben? Hast du ein Bild von dir selber? Was haltest du von dir? Kennst du dich? Wenn man darauf keine Antwort findet, läuft man die Gefahr, den Kontakt zu sich selber zu verlieren. Einfach im Hamsterrad vom Leben zu strampeln. Einen Rhythmus von der Gesellschaft, ohne hinterzufragen, einfach zu übernehmen. Und darum möchte ich heute Morgen über die wunderbare, über die wunderbare Möglichkeit reden, bei sich selber zu wohnen oder in das Haus, wo wir sein dürfen, heimzukommen. Jesus selber redet über das innere Haus, das er über den Johannes in der Offenbarung ausrichten lässt. Wir lesen das in Offenbarung 3,20. Merkst du nicht, dass ich vor der Türe stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Gott möchte gern in unser Haus einkehren, bei uns wohnen, Zeit mit uns zu verbringen, wenn wir ihn einlassen. Oder wenn wir ihn einladen. Nicht, um irgendetwas wegzunehmen oder seine moralische Kühle zu schwingen oder uns zu belehren, sondern um mit uns zu essen. Gemeinschaft zu haben. Dort in unserem Haus. Machen wir damals Haus. Ah, mit einem schönen Dach. Türen ist sehr wichtig. Feister. Da möchte uns Gott begegnen. Die Lebenshaltung, bei sich selber zu wohnen, die tönt so philosophisch schön. Aber es ist auch irgendwie so ein bisschen ein fremder Gedanke. Es ist ein ungewohnter Gedanke. Sich selber, sein inneres Haus zu kennen, ist manchmal so fern. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn erkennen wir einen Moment, wo er sich bewusst wird, dass er auf einem Tiefpunkt angekommen ist. Er hat sich komplett verrannt. Sein Leben ist ihm entglitten. Er hat gestunken, ist bei der Säue gesessen und ist sehr nah am Verhungern gewesen. Und dann lesen wir über einen Punkt von Veränderung. Da lesen wir im Lukas 15, 17. Da ging er in sich und sprach: Wie viel Tageslöhne hat mein Vater? Er ist nicht bei sich gewesen. Er ist nicht bei sich zu Hause gewesen. Als er aber in sich gegangen ist, ist er sich wie so bewusst geworden, wo er steckt. Und hat sich entschieden, etwas zu verändern. Welche Gründe gibt es, warum wir nicht in unserem Haus wohnen? Warum wir uns nicht beschäftigen mit dem Ort in unserem Inneren? Uns nicht interessieren für uns selber. Es gibt drei naheliegende Begründungen. Der erste ist, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ich habe immer so viel zu tun. Ich bin so beschäftigt. Oder, um mich darf es nicht gehen. Das ist egoistisch. Es ist wie ein inneres Verbot, wo man sich gibt, mit sich selber zu beschäftigen. Oder das dritte ist, man ahnt vielleicht, dass unter der Fassade etwas im Argen liegt und schämt sich, das anzuschauen. Und mit diesen drei Gründen möchten wir uns heute Morgen beschäftigen. Wir leben in einer Zeit, wo es attraktiv ist, beschäftigt zu sein. Über jemanden, der wahnsinnig viel zu tun hat, denkt man schnell, oh, der ist aber wichtig. Und über jemanden, der alle Zeit der Welt hat, es gerade chillig hat in seinem Leben, da denkt man, oh, ist der arbeitslos? Und man erntet irgendwie so einen schrägen Blick. Etwas zu tun haben, ist ein Zeichen von Wichtigkeit oder von Kompetenz. Ich bin gefragt. Ja, das stimmt. Aber es gibt eine Kehrseite dazu. Es beschäftigt sie, kann so leicht ein Ersatz dafür sein, wirklich hinzuschauen, was da im Inneren ist. Beschäftigt sie belohnt ja mit Anerkennung auch digitale Beschäftigung oder auch die kirchliche Beschäftigung. Man steht aber in Gefahr, alles zu verpassen, worum es im Leben und auch in der Gemeinde wirklich geht. Alles zu verpassen von menschlichen Beziehungen, alles zu verpassen in den Beziehungen zu seinen Kindern, zu seinen Freunden, zu seinem Partner, in der Beziehung zu Gott und eben auch in der Beziehung zu sich selber. Jesus hat da ein ziemlich radikales Gegenmittel. In seiner Bergpredigt lehrt er zum Gebet. Und dabei redet er über die Motivation zum Gebet. Und das kann ebenfalls eine religiöse Beschäftigung werden. Und er beschreibt die religiöse Beschäftigung in Matthäus 6, in den Versen 5 und 7. Und im Vers 6 kommt sein Gegenvorschlag. Da sagt er, wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater, denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Also geh in deine Kammer, schliess deine Türen und bet zu deinem Vater, wo im Verborgenen ist, wie sie anderen Übersetzungen heisst. Setz dir selber ein Stoppschild raus aus der Beschäftigung in die Kammer hinein. Wenn man das nicht mehr schafft, wenn man das nicht mehr kann, steht man in Gefahr. In Gefahr, nicht mehr zu spüren, was mit einem los ist. Man wird blind für seelische, geistliche oder körperliche Gesundheit. Die meisten grösseren Probleme, seelisch, gesundheitlich, geistlich, die kündigen sich meistens mit kleinen Vorzeichen an. Und wir übersehen die so gern. Ich habe immer wieder mit Migräne zu kämpfen. Manchmal schwächer und manchmal stärker. In den schlimmsten Fällen wird der Schmerz so gross, dass ich mich übergeben muss. Und die schwächeren Migränenanfälle, die ich herausgefunden habe, haben meistens mit zu wenig Schlaf zu tun. Das ist nicht das Mysterium. Aber die grösseren Anfälle sind lange in meinem Leben ein Rätsel gewesen. Und ich habe das einfach mal denkt, ich nehme sie mal in meine Seelsorge mit. Ich habe mich gefragt, ob es irgendeinen Zusammenhang hat mit etwas Seelischem oder vielleicht sogar mit etwas Geistlichem. Und das ist nicht jetzt ein Allheilmittel gegen Migräne, das ist mein Gang in dem Innen. Wir haben zusammen mit meinem Seelsorger habe ich so die Vorgeschichte von meinem letzten grösseren Anfall habe ich betrachtet und ich habe mich fragen, habe ich Vorzeichen überhört. Hat es ein Anzeichen gegeben, wo meine Seele sich meldet, ich aber mein Bedürfnis wie so weggedrückt habe? Ich habe meinen letzten grossen Anfall, den ich mich dort an mich erinnere, vor 3 Jahren gehabt. 2 Tage nach dem Ostermärt. Und nein, es war kein Kater gewesen. Und ich habe nicht das Bedürfnis nach weniger Glühwein überhört. Der Ostermärt ist für mich ein Ort, wo man Menschen sieht, die ich kenne. Man kommt immer an den Ostermärt und dort sieht man alle. Und ich unterhalte mich dann gerne. Ich stelle Fragen, ich höre zu, ich rede gerne. Es war laut und eng, damals vor 3 Jahren. Und in solchen Situationen, wo viel geredet wird, ich höre und zuhöre und rede, kommt irgendwann ein Punkt, wo es mir zu viel wird. Und mein Herz schreit dann nach einer Pause. Ich bin dann nicht der, der dann gerade in eine dunkle Kammer muss und alles muss dunkel sein, aber ich muss wie einen kurzen Moment einen Abstand schaffen. Und der Moment ist gekommen, im Reflektieren von dieser ganzen Vorgeschichte. An dem Abend im Feuerwehrzelt innen ist der Moment gekommen. Plötzlich hatte ich das Bedürfnis nach frischer Luft und nach alleine sein. Allein durch den Markt laufen, durchschnaufen können, nicht rennen, nicht zuhören. Aber ich bin nur einen Tag in Oster. Es sind liebe Freunde, wo ich da zusammen bin, die ich nicht jede Woche sehe. Wir sind extra oben runtergekommen. Und darum habe ich das Bedürfnis einfach weggedrückt. Und wo wir wieder zu Hause sind, wir sind am nächsten Tag noch bei Tilges gewesen, haben die Gemeinschaft noch mit ihnen gehabt. Und am Tag darauf, wo wir wieder zu Hause sind und die Ruhe gekommen ist, wonach sich meine Seele gesehnt hat, zwei Tage lang, ist der Migränehammer gekommen. Und das sind damals für mich nicht so lässige Momente. Und mit dieser Erkenntnis, dass ich mich dort dann überhört habe und etwas weggedruckt habe, wonach sich meine Seele gesehnt hat, habe ich gedacht, jetzt probiere ich das aus. Am Weihnachtsfest mit der Familie von der Larissa. Und einfach an dem Punkt, wo sich meine Seele gemolden hat, bin ich in die Küche gegangen, habe die Türe zugemacht und einfach die Küche gemacht. Und wo meine Seele wieder hat können durchschnaufen, hat können atmen, bin ich wieder zurück ins Getümmel. Keine Migräne. In dieser Geschichte habe ich gelernt, auf meine Bedürfnisse von meiner Seele zu achten, auf die kleinen Anzeichen. Die sind sehr, sehr leislig. In anderen Dingen bin ich noch nicht so gut drin, wenn sich mein Herz meldet. Frühe Erkenntnis ist wichtig. Da werden mir Mediziner und Medizinerinnen recht geben. Je früher man etwas merkt, desto besser. Und das passiert aber nur, wenn wir es lernen, unsere Beschäftigung auch einmal beiseite zu legen und anzufangen, in die Kammer zu gehen, in uns zu gehen, unser Inneres kennenzulernen und auf das Signal von unserem Zuhause zu hören. Ich möchte einen dreiminütigen Break machen und möchte euch Zeit geben, über zwei Fragen. Einerseits selber zu reflektieren, auch die Hause, die Cafeteria, reflektieren die Fragen und tauschen mit jemandem, der gerade in der Nähe ist, nicht wo einfach gerade nebendran sitzt oder so, mit einem gewissen Abstand. Tauschen aus. Wenn ihr merkt, die Person möchte nicht austauschen, dann respektiert das und lasst das sein. Die Frage, die ich euch mitgeben möchte in diesen drei Minuten, ist, wie wichtig ist es dir, beschäftigt zu sein? Was gibt dir das Beschäftigtsein? Und wo stehst du in Gefahr von lauter Beschäftigung im Alltag oder in deinem Gemeindeleben innen, Beziehungen aus den Augen zu verlieren? Drei Minuten Zeit. Ist das gut? Nehmt die Fragen mit an den Küchentisch, in euren Small Groups, Kleingruppen, auch in Kirchenkaffee nachher. Wir möchten weiterfahren mit einem zweiten Hinderungsgrund, sein inneres Haus anzuschauen. Das ist das innere Verbot, das man sich selber gibt. Es gibt Menschen, die wie so sagen, eben, wie um mich darf es nicht gehen. Es ist egoistisch. Anderen geht es noch viel schlechter. Die Menschen spüren meistens andere Menschen besser als sich selber. Und wenn man sie fragt, wie geht es dir wirklich, sagen sie, ja, der Kleine hat gerade Mühe in der Schule. Ah, mein Mann. Ah, meine Frau. Ja, aber wie geht es dir? Die Antwort, wie es anderen geht, ist meistens leichter. Es ist eine wunderbare Gabe, wenn man sozial ist, wenn man auf andere zugehen kann. Es birgt aber auch Gefahr. Bei diesen Menschen ist die Türe zu ihrem Haus immer offen. Die Leute dürfen kommen, ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Ängste, ihre Bedürfnisse bei dir abladen. Das ist nicht nur schlecht. Aber es birgt Gefahr, dass deine Wohnung, dein Innere, zugemüllt und kaputt geht. Es ist gut zu wissen, dass unser Haus eine Tür hat, die man auch zumachen kann. Wenn man sie zugemacht hat, kann man sie nachher auch wieder aufmachen und Leute wieder einladen. Daran ist überhaupt nichts Falsches. Aber das immer für andere da zu sein, immer erreichbar sein zu wollen, sich kümmern zu müssen, sich verantwortlich fühlen, kann auch in etwas Bitters kippen. Dann, wenn so Aussagen kommen wie, und wann komme ich wieder mal dran? Wann geht es mal um mich? Die Bibel beschreibt so eine Situation im Hohelied auf eine sehr poetische Weise. Hohelied 1,6 heisst es, starrt mich nicht an, weil meine Haut so dunkel ist. Die Sonne hat mich dunkel gebräunt. Die Söhne meiner Mutter ärgerten sich über mich und ließen mich ihre Weinberge hüten. Doch meinen eigenen Weinberg konnte ich nicht hüten. Damals ist nicht das Ideal oder das Schönheitsideal gewesen, einen guten Teint zu haben. Die armen Leute mussten auf dem Feld arbeiten und sie hatten darum dünklere Haut. Wogegen die Reichen, die vornehmen Leute, sind drinnen gesessen und hatten helle Haut. Und sie sagt mit dem Satz, sagt sie, ich habe etwas von meiner Schönheit verloren. Weil andere mich angefaucht haben, mich geärgert haben, ich soll mich um ihre Weinberge kümmern. Sich aber mit ihrem eigenen Weinberg, mit ihrem eigenen Leben, um ihr eigenes Innere zu kümmern, hat sie verpasst. Für diejenigen, die sich gerne um andere kümmern, die sich gerne sorgen und nicht von den anderen auf sie zugehen und begegnen, was eine wunderbare Gabe ist, ist aber auch gut zu wissen, dass unser inneres Haus Mauern hat. Und die Mauern sind nicht schlecht. Die Mauern sind gesund. Die Mauern geben Sicherheit, Möglichkeit, einen Wohnort zu schaffen, wo Frieden herrscht. Im Psalm 147, 14, im ersten Teil heißt es, er ist es, also Gott ist es, der innerhalb deiner Grenzen Frieden schenkt. Du hast Grenzen und das ist okay. Die Grenzen, die Mauern, das sind die Mauern, die Gott nicht möchte niederreißen, sondern er möchte in die Begrenzung hinein, in die Grenzen hinein, möchte er Frieden bringen. Damit du Türen öffnen kannst und sie nachher auch wieder verschliessen kannst. Es ist eine Gabe, wo man lernen dürfen, seine Grenzen zu kennen, die Grenzen auch wie anzunehmen, dass es okay ist, und dann auch Nein sagen zu dürfen. Es ist nicht egoistisch. Es ist nicht egoistisch, sich selber die Sauerstoffmaske zuerst überzuziehen, bevor man einem anderen hilft, wie es im Flugzeug heisst. Es ist nicht egoistisch, weil wenn man verstickt beim Versuch, am anderen zu helfen, dann versticken beide. Und dann dient es niemandem. Es ist gut, sich zuerst zu überlegen, was brauche ich, damit ich überleben kann. Und das ermächtigt dein Herz wiederum, sich für andere zu öffnen, auf eine gesunde Art und Weise, ihnen nachher auch zu dienen und zu begegnen. Und es ist immer die Frage an sich selber, was ist meine Verantwortung und was ist die Verantwortung vom anderen? Was sind meine Bedürfnisse und was sind die Bedürfnisse vom anderen? Und wiederum möchte ich für uns im Saal, für die Cafeteria, für Livestream die Möglichkeit geben, zu reflektieren mit zwei Fragen und auszutauschen. Kennst du die Situation aus dem Hohelied in deinem eigenen Leben? Oder wie zeigt sich das? Und kennst du deine Grenzen? Das sind ein bisschen viele Fragen, die ich da stelle. Könntest du auch ein Foto machen und es nachher mitnehmen? Wo hast du deine Grenzen schon übergangen oder wo übergehst du sie immer wieder? Sei es im Alltag, sei es aber auch im Gemeindeleben. Ich möchte euch wiederum 3 Minuten geben. Hey, yo, let's go. Nehmt die Fragen mit. Nehmt die Fragen mit. Duscht weiterhin darüber aus. Mit Gott auch darüber austauschen und auch mit Leuten. Der letzte Grund, weshalb wir nicht gern auf unser Haus blicken, ist, dass wir ahnen, dass da vielleicht manchmal nicht so etwas Schönes rum ist. Es gibt vielleicht einen Keller, wo alles Mögliche aus der Vergangenheit noch irgendwie verborgen ist. Es gibt einen Estrich, wo noch möglichst Sachen liegen aus der Vergangenheit. Man hat vielleicht in der Stube einen Stuhl, wo man alles Mögliche drauflegt und vergisst. Vielleicht ahnt man, dass hinter einer gewissen Fassade einiges im Argen liegt. Darum ist es verständlich, dass man eher so nicht darauf möchte schauen. Und stattdessen machen wir lieber so wie ein Traumschloss drüber. Das Problem mit dem ist, dass das meistens immer wieder so ein bisschen, oh, und dann muss man wieder schauen. Man ist immer irgendwie gestresst und panisch, dass das nicht vorkommt, was ist. Man kann es sogar,
ist im Traumschloss, noch eine Kirche drinnen machen.
Man kann es noch fromm ankleistern. Fromm. Aber nicht echt. Es gibt ganze Familien, die zum Teil so funktionieren. Das Problem ist, an diesem Traumschloss aufrecht zu erhalten, ist, dass es nicht authentisch ist. Es ist nicht berührbar, es ist nicht nahbar. Da kann man keinen dazu einladen. Es ist nur Fassade, nicht echt. Und ganz ehrlich, das ist auch nicht wirklich eine Ruhe, weil man ist permanent damit beschäftigt, irgendein Idealbild aufrechtzuerhalten. Es ist ernüchternd zuzugeben, dass da nicht einfach alles in Ordnung ist, in seinem Inneren. Ja, es hat ein Zimmer, wo ein Bett kaputt ist. Ja, unser Sofa hat Schäden und hängt durch. Ja, in diesem Zimmer hat es durcheinander. Nicht wenige Menschen in der Welt haben sich ein gewisses Konstrukt aufgebaut oder haben das Gefühl, sie müssen immer irgendetwas verstecken oder verbergen. Und das ist die Frage, ja, begegnet uns denn Gott, wenn wir so funktionieren, begegnet uns denn Gott nur dann, wenn irgendwie alles perfekt ist? Wenn alles schön aussieht? Wie geht Jesus in der Geschichte von Zachäus, dem Zöllner, vor? Im Leben von Zachäus war auch einiges im Argen drin. Die Fassade hat schön ausgesehen. Aber mehr irgendwie nicht. Ein Sünder in den Augen der Juden, ein Verräter. Ein Jude in den Augen der Römer. Aber wo Jesus in die Stadt kommt, möchte Zachäus ihn sehen und darum sitzt er auf dem Baum auf. Und Jesus spricht ihn dort mit seinem Namen an. Und er möchte nicht einfach Hallo sagen oder sagen Zachäus. Wir haben etwas zu besprechen miteinander, komm mal oben runter. Sondern er möchte einfach sein Gast sein. Bei ihm wohnen. Er hält ihm keine Predigt oder belehrt ihn. Er gibt ihm auch keinen Tipp, wie der Rhythmus von seinem Leben könnte anders funktionieren. Die Gegenwart von Jesus, die Annahme von ihm, seine Liebe, die er gegenüber am Zachäus aufbringt, bringt den Zachäus schlussendlich automatisch dazu, etwas zu verändern in seinem Leben. Er gibt die Hälfte von seinem Vermögen weg. Er gibt vierfach zurück, was er betrogen hat. Und das war nicht eine Idee, die von Jesus kam, um den Rhythmus von seinem Leben zu ändern, sondern Zachäus ist selber drauf gekommen. Und Jesus sagt dann einfach, heute ist dem Haus Rettung gebracht worden. Gott wünscht sich Beziehung mit unserem ganzen Ich, mit unserem ganzen Du. Er wünscht sich den Herzensaustausch in unserem Inneren, in unserem Haus. Egal, ob im Ecken noch ein Stuhl steht, der einen Haufen Kleider drauf hat. Er ist nicht gekommen, um zu verurteilen. Er kommt nicht, um eine Moralkeule zu schwingen, sondern er kommt mit Liebe und Annahme. Er wartet nicht darauf, bis zuerst alles vollkommen ist, zuerst alles durchdacht ist und alles perfekt ist. Seine Sehnsucht ist es, schon jetzt, egal in welchem Zustand, in deinem Haus dir zu begegnen und dir nahe zu sein. Er ist nicht interessiert an einem komischen, vielleicht frommen Traumschluss, sondern am wahren Ich. Ich möchte wiederum eine Zeit für Reflexion geben, nicht Austausch. Einfach für sich selber, mit dem Hintergrund ein bisschen Musik laufen lassen. Einfach stellt euch für euch selber die zwei Fragen. Welche Dinge gibt es in deinem Leben, wo du aus Scham sogar von Gott lieber bedeckt hältst? In welchen Situationen in deinem Gemeindealltag hast du eine Maske aufgesetzt, um ein gewisses Bild aufrechtzuerhalten? Das sind herausfordernde Fragen, darum auch der Austausch nicht unbedingt, sondern fragt euch die Fragen selber für euch. Mein Rhythmus, meine Motive, mein Antrieb, um etwas zu tun, meine Prioritäten und Bedürfnisse, die kennenzulernen, ist ein Prozess. Ein langer Prozess, ein grösserer Prozess. Ich denke, es ist gut, wenn wir den Prozess mit Gott machen. Wenn wir ihn mit einbeziehen. Und ich denke auch, es ist entscheidend, den Prozess zu machen, um einen gesunden, gottgewollten Lebensrhythmus zu finden in seinem Leben. Und nicht nur für seinen Alltag, für die Familie, für die Freundschaften, sondern auch für dich als Teil der Gemeinde. Ein gesunder Rhythmus von jedem Einzelnen bestimmt zu einem grossen Teil auch den Rhythmus von einem Gemeindeleben. Und ob der gesund ist. Ich möchte zum Schluss drei kurze Gedanken mitgeben, die uns helfen oder helfen können, heimzukommen. Der erste Gedanke, den ich weiter möchte geben, oder es ist auch eine Frage, gibt es in den Allvorstellungen, die du vielleicht loslassen musst? Es gibt Traumvorstellungen, die du von dir selber hast oder von deiner Familie, die Illusionen sein können, die nicht von Gott sind, aber die dein Denken und dein Tun bestimmen. Manche Träume sind von Gott, manche eben auch nicht. Hang nicht, das ist eine Herausforderung für uns alle, hang nicht auf Idealvorstellungen an, die unecht sind und wo dich unecht nicht spürbar und nicht nahbar machen. Zweite Frage, gibt es Dinge in deinem Leben, die du vielleicht nicht brauchst? Wenn man zeitlang auf etwas verzichtet, merkt man, wie befreiend es manchmal auch sein kann. Es ist befreiend, sich von Gefallen willen, von Ruf wahren, von erfolgreich sein, von Applaus, von Lob und Anerkennung, sich zu lösen. Wo und in was ziehst du etwas für dich raus, was dir in erster Linie Gott mit seiner Freundschaft möchte anbieten? Und der dritte Gedanke ist, halt am Wort Gottes fest. Es ist die Frage, was gibt in deinem Leben Halt, wenn es um dich herum lauter und verrückter wird? Johannes 14, 23 sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Je mehr wir es lernen, uns an Gottes Wort festzuhalten, desto solider und stabiler wird unser Hausfundament. Ich möchte uns wirklich ermutigen, uns alle miteinander, dass wir es lernen, bei uns selber zu wohnen. Kennenzulernen, wer wir sind und was unser Fundament ist. Zu lernen, wo unsere Grenzen sind, die zu schätzen Und dann eben auch zu lernen, Nein sagen zu dürfen, Türen schliessen zu dürfen. Zu lernen, hinzuschauen. Und den Mut zu haben, den wahren Zustand der inneren Wohnung zu betrachten. Gott liebt uns. Und er ist gekommen, um bei uns zu wohnen.